stehen noch einmal auf, wollen noch einmal beten vor dieser Zeit. Herr Jesus, wir möchten dir diese Zeit jetzt ganz besonders anbefehlen und wir möchten dich bitten, dass du selbst redest und dass du uns selbst die Ohren öffnest. Und wir müssen dir bekennen, Herr, dass wir auf dich angewiesen sind und dass wir dein Reden dringend benötigen und dein Verständnis ganz dringend benötigen. Herr, bitten um deine Gnade. Amen. Es irgendwelche Wahlen stehen ja vor der Tür, offensichtlich in Nordrhein-Westfalen. Ich bin da jetzt nicht so ganz informiert. Das gehört zu den Sparten, die mich nicht so interessieren, wo ich nicht so sehr informiert bin. Aber ich sehe überall Werbeplakate und wenn ich hier runterfahre, komme ich an einem Plakat vorbei. Da steht drauf, du bist systemrelevant. Habt ihr das mal gelesen? Das ist eine Werbung von einer Piratenpartei. Da habe ich vorher schon mal was von gehört. Wobei ich das Programm äußerst fragwürdig finde. Aber die Schlagwörter, die sie haben, sind ja eigentlich recht gut. Sie zielen auf den Menschen, auf das Gefühl des Menschen. Hat heute Morgen mal eben noch ein bisschen im Internet geguckt. Also gegen jede Reglementierung eigentlich. Und dieses Plakat, was da an der, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt. Auf jeden Fall hängt das an der Straße, du bist systemrelevant. Das ist falsch, dass wir systemrelevant sind. Das ist falsch, das ist ein Irrtum. Wir möchten systemrelevant sein. Wir sind nicht relevant in diesem System. Gott ist systemrelevant. Nur Gott ist systemrelevant. Aber das ist natürlich was, was wir heute gar nicht mehr hören wollen. Und so kommt diese Werbung ganz stark an ihre Grenzen. Streichelt unser Ego. Aber grundsätzlich ist es nicht so. Und wie systemrelevant Gott wirklich ist, das werden wir heute in der weiteren Betrachtung des Jakobusbriefes werden wir das heute sehen, weil wir kriegen heute etwas von der Systemrelevanz Gottes, wie wichtig Gott ist, kriegen wir heute mit. Und Gott dieser Brief fängt an praktisch mit einer Garantie, mit einer systemrelevanten Garantie. Es gab mal so eine Werbung schon einige Jahre her, das war diese Brief- und Siegelgarantie. Thomas nickt, der ist älter, der kennt das. Das war alles mit Brief und Siegel und da wurde richtig förmlich so ein Garantiezertifikat ausgefüllt und das war eine Brief- und Siegelgarantie. Und so eine Brief- und Siegelgarantie, die finden wir jetzt hier auch im Jakobusbrief. Bei dem, was wir jetzt gleich lesen werden. Und diese Brief- und Siegelgarantie lautet, Gott meint es gut. Auch wenn uns das unvorstellbar erscheint. Wir haben letzte Woche schon einiges davon gehört. Und wenn wir das wirklich mal erkennen würden, und wenn wir das wirklich mal verstehen würden, wenn wir das wirklich mal glauben würden, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, dann wäre manches Problem gelöst in unserem Leben. Dann brauchte mancher Brief in der Bibel nicht geschrieben sein. Wenn wir das wirklich von unserem Herzen wüssten, dass Gott es gut mit uns meint und dass Gott absolut treu und absolut zuverlässig ist. Und letzte Woche haben wir was Paradoxes nach menschlichem Verständnis, was Paradoxes gelesen, dass wir uns freuen sollen, wenn wir in schwierige Umstände geraten. Also in Anfechtung oder in Prüfungen. Da kommen wir nächste Woche noch zu. Nächste Woche werden wir den Unterschied noch sehen zwischen Anfechtung und Prüfung. Diese Woche nicht. Und da haben wir letzte Woche haben wir gelesen, dass wir uns freuen sollen, wenn wir in schwierige Umstände geraten. Das fällt uns Christen schwer zu glauben. Das fällt uns wirklich schwer zu glauben. Es ist Für einen Christen ist das schwer zu glauben und für einen Nicht-Christen, jemand, der Gott nicht kennt, ist das in so einer Aussage eine Zumutung. Wer will das denn schon? Und wer will sich darüber freuen, dass man in schwierige Lebensumstände gerät? Letzte Woche haben wir einiges über den Sinn und Zweck von Anfechtungen oder Prüfungen gehört. Aber was nützt es uns, wenn wir es von unserem Kopf her verstehen und unser Innerstes dagegen rebelliert? Das ist auch der natürliche Mensch, das ist der normale Mensch, dass wir das eigentlich ja gar nicht wollen. Ich kenne eigentlich keinen, der das will, der danach sucht. Sagt die Bibel auch nicht, dass wir danach suchen sollen. Trotzdem lesen wir, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und diese Rebellion ist Sünde. Aber der lebendige Gott, der sagt uns, dass wir uns freuen sollen. Und dieser lebendige Gott, und da geht die Glaubensfrage jetzt los, will nur unser Bestes. Und da stellt sich schon die Frage, glauben wir das in diesen Anfechtungen, in diesen Prüfungen, in diesen Lebensumständen schwierigen, dass Gott dadurch unser Bestes will? Und so ist das eigentlich ganz interessant, was jetzt hier kommt. Der sagt, wir lesen das gleich im fünften Vers, dass wir fragen sollen. Dass wir den fragen sollen, der auch den Plan in diesen Anfechtungen hat. Ich weiß das ganz genau, wovon ich rede. Ich muss das immer wieder durchbuchstabieren, weil ich habe genau die gleichen Zweifel wie alle anderen, ob das alles so das Wahre ist. Aber wir sollen fragen. In unserer Firma ist das so, wenn ich mal eine Zeit lang nicht da bin und komme wieder rein, dann strömen erstmal 1000 Fragen auf mich ein. Es sind keine 1000, aber viele Fragen erstmal. Also die wissen, wo sie sich bei fachlichen Problemen, an wen sie sich wenden müssen. Da fragt man den Chef. Wenn Thomas in seine Firma kommt, ist das ganz genauso. Wenn man mal mit Thomas eine Zeit lang in Urlaub war, dann sieht man das. Der kriegt E-Mails wie irre. Alles nur so ein Zeug, wo er mal gefragt wird. Und so geht das hier auch. Dass wir nicht jetzt blind in der Gegend rumlaufen, sondern einfach mal den Chef fragen. Bei Problemen einfach mal den Chef fragen. Wir lesen Jakobus 1 ab Vers 5 bis einschließlich Vers 12. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt wird, hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas, Entschuldigung, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Vers 8. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, beständig, unbeständig, in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Vers 11 jetzt, denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Aussehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Vers 12 jetzt, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Ist vielleicht etwas kompliziert, aber das sieht eigentlich nur so aus. Und in diesem Gelesenen finden wir eigentlich drei Antworten auf unsere Frage, wie wir mit schwierigen Lebensumständen umgehen können. Lebensumstände, schwierige Lebensumstände, Prüfungen, die unter Umständen unseren Glauben erschüttern. Kennen wir sowas? Ja, kennen wir. werden, es gibt Situationen, da wird die Grundfeste unseres Glaubens erschüttert. Und darum soll es hier gehen. Das spricht nicht von Situationen, die wir selbst verursacht haben. Also, dass wir irgendwas selbst, ich will sagen, in Schuld sind, sondern Umstände, die wir mehr oder weniger unverschuldet, in die wir unverschuldet geraten. Das sind die Anfechtungen, die Glaubensanfechtungen, von denen hier die Rede ist, in denen sich unser Glaube bewähren muss. Beispiel will ich euch sagen, was ich meine. Jetzt zum Beispiel wird mir die Wohnung gekündigt und ich weiß nicht wohin. Nur mal angenommen. Die Wohnung wird mir gekündigt, ich weiß nicht wohin. Da kann ich mich fragen, warum ist das so? Und dann die nächste darauf folgende Frage ist ja, meint Gott das dann in diesem Fall gut mit mir? Das ist ja die logische Frage, die sich dann daran stellt. Wenn wir lesen, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, weil es Ausharren bewirkt, wie wir das letzte Woche gesehen haben. Oder weiter, ich werde arbeitslos. Stellen wir uns das mal vor. Haben wir auf einmal einen Zettel und unsere Firma macht zu. Wir werden arbeitslos. Kann ich das dann immer noch glauben? Oder wir haben einen Unfall. Manchmal geht in unserer Firma was kaputt und kostet viel Geld und ich muss immer denken, das kann nicht sein. Muss das so? Ist das wirklich so? Das meine ich mit Situationen, in die wir unverschuldet geraten. Wir müssen das unterscheiden. Es gibt natürlich Anfechtungen oder Probleme, die wir selber verursacht haben. Wenn mir meine Wohnung gekündigt wird, weil ich 3 Monate keine Miete mehr bezahlt habe oder weil ich in der Wohnung randaliert habe, dann brauche ich mich eigentlich nicht zu wundern und das kann ich nicht mit einer Bewährung meines Glaubens argumentieren. Denn es liegt einfach daran, dass ich mich falsch verhalten habe. Also das ist der Unterschied. Wollte ich nur mal vorher erklären. Das müssen wir schon ganz deutlich sehen, dass wir uns schon ordentlich zu verhalten haben. Aber die Anfechtung, wovon hier die Rede ist, das ist, was uns unverschuldet trifft. Und jetzt kommen drei Punkte zum Umgang mit diesen Prüfungen, die wir hier gelesen haben, die wir durchleben müssen. Oder man kann sagen, die wir durchleben dürfen. Weil Jakobus schreibt ja, achtet es für lauter Freude. Also sollten wir uns da drin freuen. Und zum Umgang habe ich, wie ich gerade schon sagte, 3 Punkte rausgesucht, wie man damit umgeht. Wir werden das hier aus diesem Text gleich ermitteln. Erstens, der Umgang, wenn wir in diesen Anfechtungen sind. Der erste Punkt ist, bittet Gott um Antworten. Bittet Gott um Antworten. Also, fragen. Bittet Gott um Antworten. Zweitens, im Umgang mit diesen Prüfungen, mit Schwierigkeiten, seid seiner Liebe gewiss. Also seid sicher, dass Gott euch liebt. Der dritte Punkt, vertraut einzig und allein auf den lebendigen Gott. Das sind die 3 Punkte, die wir hieraus ermitteln heute. Also nochmal, im Umgang mit schwierigen Lebenssituationen. Als erstes bittet Gott um Antworten, seid seiner Liebe gewiss, vertraut einzig und allein auf den lebendigen Gott. Und so beginnt, wenn wir das jetzt lesen, gelesen haben, der 5. Vers begann, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Also die Antworten für die Umstände bei Gott erfragen. Wenn wir hier vom Mangel an Weisheit lesen, Ist das nicht der Grund, ist das nicht gemeint, dass uns möglicherweise die Intelligenz fehlt, dass wir nicht schlau genug sind, sondern wir sollen Gott bitten, in unseren Lebensumständen, sollen wir Gott bitten, dass wir seine Absicht damit verstehen. Das ist ganz wichtig. Dass wir dahinter gucken, in dem, was uns begegnet, welche Absicht Gott damit hat. Das heißt, dass wir unsere Situation aus seiner Sicht sehen. Und Gott verspricht uns hier in diesen Versen, dass er uns ohne Vorwürfe zu machen Antwort geben wird. Wenn wir ehrlich fragen, wird er uns Antworten darauf geben, warum es so ist. Ich weiß zum Beispiel, dass das ist, sagt von meinem Leben, dass Gott mich in mancherlei Probleme führt, um mich nicht hochmütig werden zu lassen. Das weiß ich ganz genau. Auch wenn ich diesen Weg nicht gerne gehe. Es fällt mir manchmal schwer. Aber ich weiß es, dass ich sehr schnell dazu neige, hochmütig zu werden und dass Gott an manchen Stellen unter sehr drastischen Mitteln zu sehr drastischen Mitteln greifen muss, um mir das, mein Vater hat gesagt, auszutreiben. Also um mir das zu nehmen. Das heißt, so sehe ich das manchmal, das, was mir begegnet, aus der Sicht Gottes. Und ich sehe, ich bete dann darum und sage, Herr, ich kann das nicht gebrauchen, ich will es nicht, ich kann es nicht verstehen, aber anscheinend, ich will es glauben, dass du es gut mit mir meinst, und anscheinend ist es nötig, dass ich nicht hochmütig werde, weil das möchte ich definitiv nicht. Und das ist so für mich eins der Probleme, wo ich das, eins der Situationen, wo ich das dann aus der Sicht Gottes sehen muss und darf. Und manchmal mich freue, wenn ich das erkenne. Wenn Gott mir so viel Weisheit schenkt, und das ist die Weisheit, die hier im 5. Vers steht, die von Gott kommt, wenn Gott mir die Weisheit schenkt, dass ich dann dahinter sehe, was für eine Absicht Gottes dahinter steht, wie lieb Gott mich hat, dass er mich in diese verschiedenen Anfechtungen, in diese verschiedenen Prüfungen hineinführt. Das ist sehr schwer zu verstehen. Und das ist nicht unbedingt eine Sache des Gefühls. Ich fühle mich dabei nicht gut. Aber ich vom Verstand her kann ich es wirklich verstehen dann. Und so schenkt Gott, wenn wir ihn darum bitten, sagt er hier im 5. Vers, wirkliche Antworten und keine Vertröstungen. Wir werden nicht vertröstet, sondern wir kriegen wirkliche Antworten. Und die Voraussetzung zu einer wirklichen Antwort liegt darin, dass wir wirklich fest auf Gott vertrauen. Dass wir wirklich auf Gott vertrauen. Gott schenkt Antworten, die uns natürlich manchmal gar nicht so recht sind. Und das zu erkennen, dass ich ein hochmütiger Kerl bin, ist mir natürlich auch an vielen Stellen nicht recht. Natürlich nicht. Wem ist das recht? Das ist eigentlich eine Beleidigung, ja, wenn ich sage, du bist hochmütig. Aber Gott darf das. Gott kann mir das sagen. Weil er sanftmütig ist und mir das gerne zeigen darf. Also Gott schenkt die Antworten, auch wenn es uns nicht immer recht ist. Und sie fällt auch anders aus oft, als wir haben möchten. Und so fördert Gott, das ist das Standhafte, so macht Gott das Feste, dass wir uns in unseren Lebensproblemen zu Gott wenden und treu zu Gott sehen. Und wenn wir das Alte Testament sehen, dann sehen wir, dass es immer, dass das Wohlergehen des Menschen immer an die Treue zu Gott gebunden war. Das habe ich lange Zeit gar nicht so gesehen. Aber das können wir heute auch auf uns anwenden, dass unser Wohlergehen an die Treue zu Gott gebunden ist. Deshalb ist Sünde ein großes Problem, weil das unsere Untreue ist. Und weil Sünde dann direktes Auswirken auf unser Wohlergehen hat. Sünde hat direkte Auswirkung auf unser Wohlergehen. Wir können das im Alten Testament sehen. Da hat Gott gesagt, wenn, dann. Ganz klipp und klar. Und wir werden aufgefordert, Gott zu fragen, in schwierigen Lebensumständen, Gott zu fragen und uns die Sicht, die Weisheit Gottes schenken zu lassen. Die Sicht Gottes schenken zu lassen für unsere verschiedenen Situationen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir das schaffen, dass wir uns das von Gott zeigen lassen. Mit unseren Kindern haben wir gerade gesungen, immer auf Gott vertrauen. Das ist der beste Weg. Aber was machen wir? Wir sind so anders. Wir sind anders als das, was wir den Kindern vorsingen. Wir vertrauen oft nicht auf Gott. Wir stellen das in Frage. Wir stellen unsere schwierigen Lebensumstände in Frage und sagen, hat Gott mich jetzt verlassen? Was machen wir daraus? Aber Gott hat die Antworten auf unsere Fragen und Gott hat alles in seiner Hand. Und wir sind nicht ein Spielball dunkler Mächte. Wir sind nicht ein in einer Situation, wo der Teufel mit uns machen kann, was er will. Gar nichts kann der. Jesus hat ihn bloßgestellt. Wir sind nicht ein Spielball. Wir kommen zum zweiten Punkt. Auf Gott vertrauen, das war der erste. Auf jeden Fall, dass wir da dranbleiben, ganz eng, da dranbleiben am Gott. Und der zweite Punkt war, glaubt, dass Gott nur Gutes mit euch im Sinn hat. Glaubt, dass Gott durch die verschiedenen Lebenssituationen nur Gutes mit euch im Sinn hat. Und ich sagte das gerade schon andeutungsweise, ich will es nochmal wiederholen. Das zu glauben, das Vertrauen darauf, dass Gott nur Gutes mit uns im Sinn hat, ist in erster Linie eine Sache des Verstandes. Das ist ein wirklicher Glaube. Das ist eigentlich eine Frage, die Gott uns stellt. Glaubst du das denn überhaupt, dass ich mit dir Gutes vorhabe? Und das kann ich nur mit meinem Verstand, weil in diesen schwierigen Lebensumständen spricht mein Gefühl manchmal ganz andere Sprache. Mein Gefühl sagt, so ein Mist, wie kann das passieren? Was passiert jetzt? Wie kann ich nur meine Arbeitsstelle verlieren, wo ich doch alles gegeben habe? Also ist es nicht eine Sache des Gefühls, weil ich fühle mich schlecht, sondern vielmehr eine Sache des Verstandes. Und so sehen wir im sechsten Vers, glaubt und zweifelt nicht. Und da ist ein interessantes System bei, der sechste Vers sagt eigentlich aus, sobald wir die Liebe Gottes in Frage stellen, sobald wir uns nicht sicher sind mehr, werden wir innerlich zerrissen. Wenn wir uns nicht sicher sind, werden wir innerlich zerrissen. Er schreibt hier, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird, gleicht wie eine Meereswoge, die hin und her geht. Wir sind uns gar nicht mehr sicher. Wenn wir das nicht glauben, wenn das nicht so eine Grundfest in unserem Leben ist, dass Gott es gut mit uns meint, werden wir innerlich zerrissen. Also das, an dieser Frage hängt viel, glaube ich, dass das Gott es gut mit mir meint. In allen Situationen. Und wir kennen das Ausreißen mit so einer Blume. Haben wir als Kinder gespielt. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich. Und der Ausgang war relativ ungewiss. Ja? Der Ausgang war ungewiss. Ja. Aber das ist falsch. Der Ausgang bei Gott, der ist nämlich nicht ungewiss. Also, das ist nicht so wie mit der Blüte bei Gott. Sondern es ist gewiss. Sinn und seiner Liebe gewiss. Größere Liebe hat niemand. Größere Liebe hat niemand, dass einer sein Leben gibt für die Feinde. Das lesen wir bei Jesus. Das ist nicht ungewiss. Das ist gewiss, die Liebe Gottes ist gewiss. Und deshalb, die Liebe Gottes zu uns muss in unserem Leben an irgendeinem Punkt mal endgültig geklärt sein. Dass wir in der Entscheidung stehen, ist klar. Dass wir wie eine Meereswoge hin und her wackeln, ist auch klar. Aber irgendwann muss es zum Ergebnis kommen und wir müssen gewiss sein. Und das darf dann eigentlich nicht mehr angezweifelt werden. Und ich sage euch, was mich gewiss macht. Ich denke dann, wenn ich ungewiss werde, denke ich dann, wo Gott mich hergeholt hat. Dann denke ich dran, wie ich Christ wurde. Dass Gott gesagt hat, ich hab dich lieb. Und ich war total erstaunt, dass der Gott mich lieb hatte. Und habe mein Leben dann geändert, habe gesagt, ja, Jesus, ich will dich, ich will dich. Ich weiß nicht, wohin mehr sonst. Ich brauche dich. Und dann hat Jesus mich angenommen. Und da habe ich seine Liebe gemerkt. Und das hat mich gewiss gemacht. Das hat ich jetzt schon, weiß nicht, 14 Jahre her. Aber das hat mich gewiss gemacht bis heute. Da darf ich mich heute noch dran erinnern, dass, wenn ich ungewiss werde, hat der Jesus mich wirklich lieb. Dann denke ich an früher, wo er mich rausgeholt hat aus meiner Sünde. Und so wird das wieder sicher. Es ist gewiss, er hat mich lieb. Und dann ist die Frage wieder geklärt. Also das gebe ich euch auch mal als Tipp. Wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, ob euer Herr Jesus euch lieb hat, dann denkt mal daran, wo er uns hergeholt hat. Denkt doch daran, wo wir herkommen. Einige kennen viele Geschichten von mir. Oder einige kennen einige Geschichten von mir. Und sie wissen, wo ich herkomme. Und da sind wir auch untereinander dann für da, dass wir uns dann untereinander mal Hoffnung machen und sagen, denkt doch daran, wir haben doch seine Liebe kennengelernt, wir wissen doch, wo er uns hergeholt hat. Und gibt es eine größere Liebe? Nein, es gibt keine größere Liebe. Sein Ja zu uns, sein Ja zu mir ist ein Ja für alle Zeit gewesen. Und da gibt es kein Zurück. Jesus hat mich zu seinem Kind gemacht und ab diesem Moment gab es kein Zurück. Er ist anders als wir. Gott ist anders als wir. Jesus ist anders als wir. Sein Ja ist ein Ja. Und das hat mich auch letzte Woche so auferbaut hier in unserer Gemeinde. Dass sein Ja zu mir ein Ja für alle Zeiten war, ist und für alle Umstände. In allen Umständen, auch in allen schwierigen Umständen, in denen wir sind, dürfen wir daran denken, an die Zeit, wo er uns hergeholt hat. Und an sein Ja dürfen wir uns festhalten. Es war nicht für kurze Zeit, sondern er hat uns für Kinder gemacht, für immer, für ewig. Und deswegen, weil mich das letzte Woche so getroffen hat, fiel mir auch das Lied ein, solange mein Jesus lebt. Ich habe das hier nochmal ausgedruckt, oder ich habe mir den Text mal runtergezogen. Ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber ich habe das gemacht. Ich werde euch den mal vorlesen. Nur, dass wir wissen, wo wir herkommen. Dass wir müssen dran denken. Wenn wir Zweifel kriegen, dran denken, wo wir herkommen. Und dann die Frau, die das getextet hat, schreibt Folgendes. Solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen. Mein Herz in Liebe, in Lieb erglühen. Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, tränkt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht nicht, dass ich ein starker Kerl bin, dass Jesus mich bewacht. Und glitte je mein Fuß, brecht mir die Welt Verdruss, so eil ich schnell zu Jesu Herz, der halte meinen Schmerz. Drum blicke ich nur auf ihn, o seliger Gewinn. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies. Das war das Lied von letzter Woche. Also wir müssen uns, das war der zweite Punkt, wir müssen uns der Liebe Gottes gewiss sein. Wenn wir Liebe unseres Herrn Jesus nicht sicher sind, werden wir Gottes Weisheit und Gottes Gedanken, die er mit uns hat, nicht erkennen. Lesen wir in Vers 7 und 8. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Also er wird das nicht erkennen, sagt der 7. Vers. Und er wird ein Mann sein mit geteilten Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist eine Katastrophe. Wir kämpfen selbst gegen unsere Probleme und gegen unsere Anfechtungen und werden damit nicht fertig. Vers 7 und 8. Aber Gott sagt, Jeremia 29, Vers 11, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Jeremia 29, Vers 11. Kommen zum dritten Punkt. Punkt 2 war der Liebe Gottes gewiss sein. Punkt 3, vertraut einzig und allein auf den lebendigen Gott. Und jetzt sehen wir die nächsten Verse, die passen ganz genau in die Argumentation, die er bis hierhin gebracht hat, auch wenn es etwas aus dem Zusammenhang gerissen scheint. Wir sehen hier in den nächsten Versen, Vers 9, 10, 11 und 12, lesen wir, der Bruder aber niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen und so weiter. Wir fragen uns erstmal, kommt es merkwürdig vor und fragen, was hat das damit zu tun? Eigentlich werden wir jetzt aufgefordert, auf Gott, auf diesen Gott zu vertrauen. Und da wird als Beispiel, ich kann jetzt nicht einzelnen Vers hier auslegen, als Beispiel wird das Gleichheit von Niedrigen und Reichen benutzt. Man kann auch fast sagen, von den Armen und von den Reichen. Und hier geht es um den Status der Niedrigkeit. Da steht, der vom Status her, Dankeschön, ja. Da steht, der vom Status her Niedrige rühme sich seiner Hoheit. Also der Arme rühme sich seiner Hoheit, das heißt, der Arme rühme sich seines Reichtums eigentlich, und der vom Status her Reiche rühme sich seiner Niedrigkeit. Was ist das Rühmen? Rühmen bedeutet, auf etwas stolz zu sein. Das bedeutet rühmen. Auf etwas stolz zu sein. Eigentlich ist das ja absurd. Eigentlich passt das, ist das nicht. Wir müssen das nur jetzt mal genau hingucken, was das Rühmen heißt. Wenn ich allerdings auf mich selbst stolz bin, ist das negativ, weil das ist der Hochmut. Das ist mein Problem. Deshalb sorgt Gott dafür, dass es mal nicht so ist zwischendurch. Also, das Rühmen bedeutet auf etwas stolz sein. Wenn ich auf mich selbst stolz bin, ist das negativ, weil es Hochmut ist. Wenn ich jetzt doch auf was stolz bin, was Gott in meinem Leben getan hat, wenn ich mich darüber freue, dann ist es positiv, weil es ehrt Gott. Und ihr sagt uns das hier, dass der Niedrige in Wirklichkeit, also der Arme, eigentlich in Wirklichkeit reicher ist als der Reiche. Weil er das Kind des lebendigen Gottes ist. Das müssen wir uns mal ganz kurz angucken. Der Arme ist in Wirklichkeit reicher als der Reiche. Auch da kenne ich natürlich wieder ein Lied. Das sagt, da kommt drin vor, ein Christ ist durch den Glauben des reichsten Vaters Kind, heißt das. Nicht durch Geld, sondern durch den Glauben. Er ist ein Königskind. Offenbarung 1, Vers 5 und 6, 5 am Ende und 6. Das heißt, dem, der uns liebt, uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns gemacht hat, zu einem Königstum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Königskinder, also der Arme, der auf Gott vertraut, ist ein Königskind. Er hat uns zu einem Königtum gemacht. Offenbarung 1, Vers 6 können wir das nachlesen. Der König wird kommen in Macht und Herrlichkeit und wir als seine Kinder werden dabei sein, wir als Königskinder werden dabei sein. Ein Kind des Königs, wissen wir aus der Presse, gibt hier Echo der Frau, wo die ganzen Königshäuser drin sind, wissen Sie, dass die Kinder ganz besondere Vorrechte haben, die ein gewöhnlicher Bürger nicht hat. Und das ist der Ruhm, das ist der Stolz des Menschen, der auf Jesus vertraut. Das meint das hier. Mein Ruhm, mein Stolz ist, dass Jesus mich zu einem Königskind gemacht hat. Und das darf jeder sagen, der hier sitzt. Jeder. Jeder, der auf Jesus vertraut hat, dem Jesus seine Sünden vergeben hat, ist ein Königskind, unabhängig von seiner äußerlichen Begebenheit. Unabhängig von seinem Status und unabhängig von der Situation, in der er lebt. Der Reiche, der auf sich bauen, seine eigenen Leistungen, lesen wir, der wird vergehen. Also der Reiche, der auf sich baut, der wird vergehen. Wir sehen einige Metaphern hier drin, wie das Gras und so, wie die Blume, denn in 10 lesen wir, denn wie die Blume des Grases wird er vergehen. Kaum 11, denn kaum ist die Sonne aufgegangen, ihrer Glut verdorrt das Gras. Wir kennen das alle im Sommer, wir können uns nicht mehr daran erinnern, aber wenn das jetzt mal 2 Monate richtig die Sonne knallt, dann ist alles grau. Und so ist der Reiche. In der guten Zeit ist alles satt und grün und dann geht wupp, ist alles weg. Dauert ganz kurze Zeit, dauert keinen Monat. Ist alles grau. Das ist der Reiche, der auf sich vertraut, der nicht auf Jesus, auf seine eigene Kraft vertraut. Also der ist also nicht wirklich ein Unterschied zwischen Arm und Reich. Reichtum, lesen wir, der eigentliche Reichtum liegt nicht in den Vermögensverhältnissen, also nicht im Kontostand, sondern im Vertrauen. Der wirkliche Reichtum liegt im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Und es gibt jemanden ganz beispielhaft in der Bibel, der wusste, was bedeutet, reich zu sein. Und er kam am Ende zu folgendem Ergebnis. Lesen wir in Prediger 12, Vers 13. Das war jemand, der wusste, was Reichtum heißt. Der materiell sehr reich war, einer der reichsten Leute, die je gelebt haben. Dagegen war Bill Gates eher arm. Und zwar hieß dieser Mann Salomo, finden wir in Prediger 12, lass die Hauptsumme aller Lehren hören. Prediger 12, Vers 13. Und er hat sein Leben, am Ende seines Lebens, hat er Bilanz gezogen, all seinem Reichtum. Lesen vorher in Prediger 1, er entsagte seinem Auge nichts. Er entsagte seinem Auge nichts. Was er wollte, hat er gehabt. Ganz einfach. Der hat Pferde gehabt. Riesige Hallen mit Pferde. Der hat Besuch gekriegt von einer Königin, die hat ihm als Gastgeschenk 20 Tonnen, 20.000 Kilogramm Gold mitgebracht. Silber galt in Zeiten Salomo nichts. Silber war Dreck. Und dieser Mann sagt, lass uns die Hauptsumme aller Lehren hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, sei es gut oder böse. Das ist die Summe. Das ist das Ergebnis eines Lebens. Eines reichen Mannes, der gesagt hat, der Reichtum, mein Kontostand ist nichts und Gott ist alles. Da müssen wir hinkommen. Das müssen wir verstehen. Das muss der Arme verstehen und der Reiche muss das verstehen. Der Reiche fällt es schwerer als dem Armen, das zu erkennen. Und wir sind darauf angelegt, auf unsere eigene Kraft und auf unsere eigene Fähigkeit zu bauen. Deshalb heißt der dritte Punkt, vertraue auf Gott. Jeder. So schließen wir mit dem 12. Vers aus Jakobus 1. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Selig, oder manche übersetzen im 12. Vers glückselig, hier Schlachterübersetzung übersetzt, glückselig ist der Mann oder die Frau, das spielt keine Rolle, die Person, der die Anfechtung erduldet, nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Mit selig oder glückselig, ich habe das mal nachgesehen, hier ist ein griechisches Verb, das heißt, könnt ihr auch wieder vergessen, werde ich auch gleich wieder vergessen haben, Makarios, und das ist hat eine ganz interessante Bedeutung, dieses Wort Makarios. Es bedeutet, völlige Zufriedenheit zu besitzen. Das ist der Kern des Wortes. Makarios ist jemand, den Gott nicht durch günstige Umstände glücklich macht, sondern auf Zeit und Ewigkeit völlig zufriedenstellt. Seht ihr, woran die Prüfungen liegen und die Anfechtungen liegen? Seht ihr, das bringt er hier in diesem einen Wort eigentlich. Glückselig ist der, der die Anfechtung erduldet. Seht ihr das, wo das ist? Also nochmal, dieses Makarios ist jemand, den Gott nicht durch günstige Umstände glücklich macht. Also nicht, dass ihm das hier was gelingt oder hier ein Big Deal macht. Der nicht, sondern den Gott auf Zeit, das heißt jetzt und für alle Zeiten völlig zufriedenstellt. Makarios bezeichnet den Zustand, in dem man zwar noch in der Welt ist, aber unabhängig davon wird. Also wir leben in der Welt, aber der Zustand, dieser glückselige Zustand heißt, wir sind unabhängig von den Prüfungen, von den Anfechtungen und von den Umständen, die uns treffen. Das ist in diesem einen Wort, ist das drin. Man ist abhängig von Gott, der schon jetzt und irgendwann einmal endgültig jeden Mangel ausfüllen wird. Es ist der gleiche Gott. Es ist der gleiche Gott, der schon jetzt und irgendwann in vollkommener Art und Weise jeden Mangel ausfüllen wird. Was wird das für eine Situation sein, wenn wir mangelfrei sind? Weil den kennen wir jetzt noch nicht. Weil wir zu sehr an dem gebunden sind, was auf uns eintrifft. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wo Gott jeden Mangel ausfüllen wird. Offenbarung 21, glaube ich, hat Sascha letzten Sonntag vorgelesen. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Offenbarung 20 oder 21, ich glaube 21. Und das ist, dieser Mann ist glückselig, dessen Gott, der sich auf Gott vertraut und dessen Mangel bei Gott ausgefüllt wird, dessen Mangel bei Gott ausgefüllt wird. Das müssen wir uns fragen. Wo wird unser Mangel ausgefüllt? Wo wird unser Mangel ausgefüllt? Wo füllen wir unseren Mangel? Glückselig ist der, ich antworte nicht. Ich weiß, wie ich meinen manchmal fülle. Ich weiß das. Ich weiß es. Aber glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, nachdem er bewährt ist, also das heißt, nachdem er da durch ist, nachdem er das durchlebt hat, nach dieser Zeit wird er die Krone des Lebens, das ist der Moment, wo jeder Mangel ausgefüllt wird, die Gott, was Gott versprochen hat, denen, die ihn lieben. Also es bezeichnet, dieses Wort glückselig bezeichnet also jemanden, der von Gott abhängig ist und nicht von den Umständen. Und es gibt Leute, da könnte man drunter schreiben, vielleicht auch bei mir, und nicht vom Kontostand. Gott meint es gut. Immer. Auch in dem Mangel, den wir haben. Immer. Deshalb die drei Punkte in schwierigen Lebensfragen, in Anfechtungen, in Prüfungen. Ich denke, dass Sascha da in 14 Tagen noch was zu sagen wird, sagen muss. Deshalb bittet Gott, nochmal die drei Punkte, deshalb bittet Gott um Antworten. Seid seiner Liebe gewiss. Denkt daran, wo er uns hergeholt hat. Denkt daran, wo er uns hergeholt hat. Und drittens, vertraut einzig und allein auf den lebendigen Gott. Soweit.